Deutschlandfunk Marktplatz.
Am Mikrofon ist Jule Reimer. Ich wünsche einen guten Tag. Wer mit einem Kamin heizt, der erhofft sich eine gemütliche Atmosphäre vor offenem Feuer. Und als dann noch Russlands Regierung unter Präsident Putin ab 2021 nach und nach den Gaspreis in die Höhe trieb und die Ukraine angriff, da wurden Kaminöfen noch beliebter, denn sie versprachen unabhängige Wärme. Mindestens in einem Raum des Hauses, vielleicht nicht im ganzen Haus. Doch das Heizen mit Holz ist nicht automatisch umweltfreundlich, nicht so umweltfreundlich, wie es vielen erscheint. Und für die Gesundheit bleibt es auch nicht ohne Folgen. Was ich für einen richtigen Umgang mit einem Kaminofen und Holz empfiehlt, welche Grenzwerte für Abgase wie Kohlenmonoxid, Ruß oder Feinstaub derzeit bestehen und welche vor allen Dingen ab 2025 gelten, also demnächst, diese und Ihre Frage bespreche ich mit meinen Gästen. Ihre Fragen beantworten hier Thomas Schnabel vom Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik, HKI. Hallo, Herr Schnabel.
Hallo, grüß Sie.
Christian Liesegang ist dabei für das Umweltbundesamt. Hallo nach Berlin.
Hallo, schönen guten Tag in die Runde.
Robert Mülleneisen ist vom Gesamtverband Ofenbau GVU. OB, ebenfalls einen schönen guten Tag.
Schönen guten Tag zusammen.
Und Paul-Werner Giebler ist bei mir im Studio vom Fachverband Schornsteinfähige Handwerk in Nordrhein-Westfalen. Der wird uns über die ganze rechtliche Seite hier genauer informieren. Aber ich habe schon gesagt, ab 2025, ab dem neuen Jahr gelten strengere Abgaswerte für Kaminöfen. Das heißt, ältere Modelle müssen modernisiert oder ausgetauscht werden. Und welche Kaminöfen jetzt nachgerüstet werden müssen und welche Grenzwerte bei Feinstaub und Kohlenmonoxid genau ab dem 1. Januar gelten, das hat Sebastian Moritz für uns zusammengefasst.
Nach Angaben des Umweltbundesamtes tragen Holzöfen in der kalten Jahreszeit zu bis zu 20% der Feinstaubbelastung bei. Die neue Bundesemissionsschutzverordnung fordert daher zum kommenden Jahr strengere Abgaswerte. Betroffen sind Öfen, die zwischen dem 1. Januar 1995 und dem 21. März 2010 installiert und zugelassen wurden. Sie dürfen ab dem nächsten Jahr maximal 0,15 Gramm Feinstaub und maximal 4 Gramm Kohlenmonoxid pro Kubikmeter ausstoßen. Ältere Kamine mussten schon zum Jahr 2020 umgerüstet oder stillgelegt werden. Jüngere Öfen sollen die Grenzwerte bereits ab Herstellung einhalten. Wie alt ein Ofen ist, das steht auf dem Typenschild. Es ist oft auf der Rückseite des Ofens angebracht, manchmal aber auch im Aschekasten oder innerhalb der Tür. Über eine Online-Datenbank, die sogenannte HKI-Liste des Industrieverbands Haus-, Heiz- und Küchentechnik, lässt sich mithilfe der Informationen auf dem Typenschild nachschauen, ob der eigene Ofen die geforderten Grenzwerte einhält. Alternativ kann auch der zuständige Bezirksschornsteinfeger Auskunft geben. Nach Angaben des Bundesverbands des Schornsteinfegerhandwerks sind bundesweit rund 1,9 Millionen Öfen in Privathaushalten von den neuen Grenzwerten betroffen. Und zwar nicht nur klassische Kaminöfen, die mit Holzscheiten befeuert werden, sondern auch Kamine für Pellets, Hackschnitzel oder Kohle. Ausnahmen gelten für ältere Feuerstätten, die vor 1950 errichtet wurden oder als einzige Heizquelle einer Wohnung dienen. Für Öfen, die die neuen Emissionsgrenzwerte nicht einhalten, gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder werden sie stillgelegt und gegebenenfalls durch modernere Öfen ersetzt oder sie werden nachgerüstet. Möglich ist das zum Beispiel durch mechanische Rußfilter. Sie kosten etwa 300 bis 400 Euro, müssen allerdings regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden. Eine Alternative sind elektrische Staubabscheider. Sie benötigen jedoch einen Stromanschluss und sind in der Anschaffung wesentlich teurer. Hier können schnell mehr als 1.000 Euro fällig werden.
Sebastian Moritz hat eine kleine Einführung gegeben in die neuen Werte, in die Bedingungen. Und das alles wollen wir hier gleich vertiefen mit den Experten. Frage an den Schornsteinfeger-Vertreter, denn das sind diejenigen, die ja alles kontrollieren müssen, an Paul-Werner Giebeler. Sagen Sie uns nochmal, das ist ja ein bisschen komplizierter, wer muss nachrüsten? Es sind ja fast 2 Millionen Öfen, glaube ich, betroffen.
Also es sind alle Feuerstätten, die dann bis zum 21. März 2010 angeschlossen worden sind und für die der Nachweis nicht geführt werden kann, wie Sie eben schon gesagt haben, mit den 0,15 Gramm und mit den 4 Gramm.
Genau. Und das betrifft Nachfrage nicht nur Holzscheitöfen, sondern auch die mit Pellets. Also wen betrifft das?
Es betrifft jetzt alle Brennstoffe, ob jetzt Kohle oder Braunkohlebriketts, Pellets, Scheitholz, Hackschnitzel, alle Anlagen. Wir reden aber jetzt ja hier bei dem Gesetz auch von Einzelraumforstanlagen, haben Sie eben auch schon gesagt, die einen Raum erstmal beheizen. Bei Zentralforstanlagen sieht die Sache noch wieder anders aus.
Auf die Zentralfeuerungsanlagen kommen wir später auch noch. Christian Liesegang vom Umweltbundesamt. Es gab ja da auch mehrere Stufen in der Verschärfung. Ab 2025 ist mit der neuen Stufe erstmal Schluss. Denn das ist ja vielleicht interessant für alle, die jetzt überlegen, sich einen Ofen anzuschaffen. Also kommt da noch mehr hinterher im Augenblick?
Genau, also es ist so, jeder, der sich jetzt einen neuen Ofen zulegt, beziehungsweise auch schon seit 2015 zugelegt hat, diese Öfen halten die zweite Stufe der ersten Bundesemissionsschutzverordnung ein und sind somit von den Übergangsregeln ausgeschlossen. Also diese Öfen können erstmal beliebig lange betrieben werden, hier gibt es keine Stilllegungsfristen oder ähnliches.
Das heißt, wenn da auf dem irgendwo steht, Baujahr 2015, ab da bin ich auf der sicheren Seite.
Ich bin sogar schon auf der sicheren Seite, wenn dort steht, ab dem 23. März 2010. Aber sehr sicher bin ich auf jeden Fall, wenn da steht, ab 2015 beziehungsweise zweite Stufe der ersten Bundesemissionsschutzverordnung, genau.
Ja, wie wir das erkennen auf dem Typenschild, das schauen wir uns später nochmal an. Herr Mülleneisen vom Gesamtverband Ofenbau, sagen Sie noch mal ganz kurz, wir haben hier zwei Ofenbauerverbände. Wer ist bei Ihnen in Ihrem Gesamtverband Ofenbau versammelt, verbunden?
Wir sind die handwerklichen Ofenbauer, also die quasi vor Ort den Ofen aufbauen. Sie kommen zum Fachhandel und kommen bei uns eine ausführliche Beratung zu dem passenden Produkt für Sie. Und dann montieren wir das nachher bei Ihnen vor Ort im Wohnzimmer, im Haus, da wo Sie die Einzelraumfeuerung haben möchten und machen dann mit Ihnen Feuer.
Herr Schnabel, Thomas Schnabel vom HKI, Industrieverband Haus, Heiz und Küchentechnik. Welche Ofenbauer sind bei Ihnen oder Ofenhersteller sind in Ihrem Verband versammelt?
Bei uns im Verband sind die Hersteller von Kaminöfen versammelt und auch diejenigen, die auch die Heizeinsätze machen, die nachher auch bei den individuellen Ofenbau zum Einsatz kommen.
Erklären Sie kurz Heizeinsatz.
Der Heizeinsatz ist dann ist eigentlich der Motor des Kaminofens oder des Herdes oder beziehungsweise des Kachelofens, wo die Feuerung stattfindet. Und die kann dementsprechend dann umbaut werden, individuell.
Frage an Christian Liesegang vom Umweltbundesamt. Wir haben schon gehört, es gibt zwei Optionen bei der Nachrüstung und in die Details führen uns Herr Mülleneisen und Herr Schnabel nachher auch noch ein. Gibt es von Seiten des Umweltbundesamtes eine Präferenz, ob man mechanisch nachrüstet oder mit einem elektrischen Staubabscheider?
Zunächst einmal, das wurde ja schon ausgeführt, würde ich als Betroffener erstmal prüfen, bin ich denn betroffen? Also muss ich mein Gerät überhaupt nachrüsten? Das ist zum einen so, wenn ich halt einen Brief vom Schornsteinfeger bekommen habe, der das bestätigt. Typunterlagen haben wir schon gesagt. Aber es gibt auch die Möglichkeit, auf der Internetseite des HKI Industrieverbands nachzuschauen. Da kann ich das Modell von meinem Gerät eingeben und dann sehe ich, bin ich jetzt betroffen oder bin ich nicht betroffen.
Aber haben Sie eine Präferenz?
Genau, wenn ich jetzt betroffen bin, also ich muss meinen Ofen quasi nachrüsten, dann würden wir sagen, also wenn ich ihn denn nachrüsten möchte, ja, das muss man ja ganz klar sagen, dann sollte man ihn mit einem elektrostatischen Staubabscheider nachrüsten. Das sind die nach dem Stand der Technik die notwendige Staubminderung erreichen. Aber was man auch sagen muss, es sollte nicht jeder Ofen mit einem Staubabscheider nachgerüstet werden. Hier ist es ganz wichtig zu gucken, habe ich ein gutes Gerät? Ist das Gerät solide? Welche Qualität hat mein Gerät noch? Und wenn ich einen ich sag mal, ein hochwertiges Gerät habe, vielleicht einen alten Kachelofen, an dem ich hänge, wo irgendwie der zu meinem Haus dazugehört und so weiter und so fort, dann macht es durchaus Sinn, den nachzurüsten. Wenn es sich um ein einfaches Gerät aus dem Baumarkt handelt, dann würden wir von der Nachrüstung abraten und eher zu einer Stilllegung bzw. zu einem Neukauf oder Austausch raten.
Ah, das heißt also, Herr Giebeler von den Schornsteinfegern, Ofen ist noch lange nicht gleich Ofen. Was macht dann die Unterschiede aus?
Die macht schon dann auch die Qualität in der Herstellung aus. Wie das gerade auch schon gesagt worden ist, es gibt halt ältere Feuerstätten, die von der Bausubstanz und auch von dem technischen Zustand so gut sind, dass man im Einzelfall da auch mit einer Staubminderungseinrichtung arbeiten kann. Wobei man aber auch sagen muss noch, wir reden ja nicht nur von den Öfen, die jetzt safe sind ab dem 23.10. oder ab dem 22.10.2010. Es gibt ja auch noch Öfen, die vorher aufgestellt worden sind. Und da gibt es auch noch eine Zusatzinformation. Auf vielen alten Typenschildern stand halt eben nur der sogenannte Kohlenmonoxidgehalt. Eigentlich muss ja die Feuerstätte, haben wir immer gesagt, 0,15 Gramm oder 4 Gramm CO einhalten. Wenn aber auf einem Typenschild...
CO ist Kohlenmonoxid.
Kohlenmonoxid. Ne? Wenn aber jetzt auf dem Typenschild kein Feinstaubwert angegeben ist oder kein Staubwert angegeben ist und nur ein Kohlenmonoxidwert ist, dann muss die Anlage auch nicht ausgetauscht werden laut der ersten Bundesimmunschutzverordnung, wenn der Kohlenmonoxidgehalt 1,5 Gramm einhält. Und das machen auch viele älteren Öfen. Und auch die HKI-Listen, die sind halt nicht ganz komplett. Es gibt von vielen Herstellern eigene Listen. Also da muss der Kunde wirklich mit dem Schornsteinfeger Kontakt aufnehmen oder auch nochmal mit dem Hersteller seiner Feuerstätte.
Wir gehen nachher auf die Details noch ein, aber erstmal die Frage an den Herrn Schnabel vom HKI und von Herrn Mülleneisen vom Gesamtverband der Ofenbauer. Wenn jetzt jemand sagt, naja, das mit dem Holzofen, vielleicht will ich der klassische Holzofen, der Scheitofen, ich möchte den vielleicht doch nicht haben. Was wären denn die Alternativen? Ich weiß nicht, Herr Schnabel, möchten Sie loslegen?
Ja, die Alternativen dazu, grundsätzlich sagen wir immer, wenn jemand sagt, okay, ich überlege, ob ich den noch behalten möchte oder nicht, da gibt es mittlerweile modernere Geräte, die durchaus wesentlich höhere Wirkungsgrade haben von über 85% oder bis zu 90% niedrigere Emissionswerte haben als die alten Modelle. Da kann man sehr glücklich mit sein, als Zusatzheizgerät ideal. Man kann auf das Pelletgerät umrüsten, ne? Wenn man vorher das klassische Scheitholzgerät hat. Ist komplett elektronisch gesteuert, das Pelletgerät, eine automatische Brennstoffzufuhr, wo der Betreiber Einfluss relativ gering ist oder quasi gar nicht vorhanden ist, sodass das Gerät wesentlich effizienter arbeitet, als wenn ich manuell nachlegen muss beispielsweise. Ne?
Wo Weil muss ich die Pellets dann unterbringen?
Als beim
Ganz
Gerät.
Kurze Frage, wo muss ich die Pellets dann unterbringen?
Nebendrin. Die Pellets, die werden im Gerät untergebracht und werden dann systematisch immer eingeführt nach Bedarf. Irgendwann muss ich mal nachfüllen, klar, aber da bekomme ich die Information zu.
Okay, und was ist mit Gaskamin oder Elektrokamin?
Der Gaskamin spielt sicherlich auch noch eine kleine Rolle, aber keine wesentliche mehr, weil das Thema Gas, das wissen wir ja, ist ja in gewisser Weise ein auslaufendes Modell. Deswegen ist das Pelletgerät durchaus die Alternative. Kann kombiniert werden sogar mit einer Wärmepumpe als hybride Heiztechnik. Das heißt, die Wärmepumpe bei kälteren Temperaturen muss wesentlich mehr arbeiten, verbraucht wesentlich mehr Strom, weil der Heizstab zugeschaltet wird. Und da kann das Pelletgerät wesentlich stärker entlasten und dann die Heizung übernehmen, wenn es wasserführend ist.
Und der Elektrokamin?
Der Elektrokamin, glaube ich, ist auch ein Thema mittlerweile. Da haben wir natürlich immer so das Problem mit dem Flammenbild, ne? Wie das dargestellt ist.
Hat da liegt auch eine dann ich weiß nicht, sind das so Metall-Pseudo-Holzscheite, die da drin liegen?
Ja, genau,
und
so,
da
in, so in der Art. Genau, so in der Art ist das da. Und die Darstellung ist halt immer noch nicht so ganz eher suboptimal teilweise. Es gibt schon ganz gute Geräte, die das Flammenbild abbilden, weil das wollen die Kunden auch haben. Aber das ist sicherlich auch eine Alternative, vor allem Mietswohnungen.
Und wenn ich zum Beispiel einen offenen Kamin habe mit einem soliden, auch Speichersteinumbau, könnte eine Kassette, also eine Heizkassette, ein geschlossenes System, das mit Holz betrieben wird, aber wo ich natürlich auch noch ein entsprechendes Rohr einbauen muss in den Kamin, könnte das eine Alternative sein, weil der offene Kamin, da geht ja wirklich der Großteil der Wärme einfach weg.
Ja, das muss schon eine geschlossene Scheibe sein, ne? Der offene Kamin. Es muss geschlossene Scheibe sein, damit das Gerät auch effizient arbeitet.
Aber ist eine Kassette eine Alternative?
Ja, sicherlich, klar. Die kann man dementsprechend dann einsetzen, ne? Wenn man ein ganz altes Gerät hat, soweit es passend ist. Das muss dann der Ofenbauer sich dann mal genauer anschauen.
Mhm. Herr Mülleneisen, ist das dann bei Ihnen so? Sie haben ja angedeutet, dass Sie die Handwerklicheren sind. Mhm. Was haben Sie auch bei Ihnen im Angebot, wo Sie sagen, naja, wenn einer kommt und sagt, nee, ich hätte es gerne ein bisschen umweltfreundlicher, hätten Sie da auch was anderes im Angebot oder bauen Sie klassische, schöne Kaminöfen?
Ihre Mitglieder? Also wir verdienen hauptsächlich unser Geld natürlich mit also Kachelöfen, Kaminanlagen, mhm, auch Kaminöfen. Mhm. Wenn das ausgefallener sein soll, dann können wir das natürlich erstellen. Häufig kommt der Kunde mit einem individuellen Wunsch zu uns und dann bauen wir das Gerät für ihn im Wohnzimmer auf. Wenn das jetzt besonders nachhaltig sein soll, dann haben wir natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten, die wir einbauen können. Das fängt bei einer Abbrandsteuerung an.
Bitte, Entschuldigung, nochmal, bei einer?
Eine Abbrandsteuerung. Da lege ich quasi das Holz auf, zünde an und dann regelt eine Luftzufuhr, eine Klappe, die Luft halt, die benötigt wird für den Abbrand. So dass ich gar nicht mehr hingehen muss und den Luftschieber selber einstellen muss, sondern das macht das Gerät für mich. Alternativ kann man dann noch zusätzlich für eine mehr Wärmeausnutzung einen keramischen Zug dahinter bauen. Das kennt man vielleicht aus dem Skiurlaub, wenn man an der warmen Ofenbank sitzt. Um sauberer zu werden, kann man auch da dann Katalysatoren einsetzen und ganz am Ende wieder auch elektrostatische Abscheider. Dann hätte man sicherlich ein sehr nachhaltiges und sauberes Produkt.
Bei welchen Preisen landet man dann?
Je individueller, desto preisintensiver ist das. Das fängt wahrscheinlich irgendwo so bei 10.000, 15.000 Euro an und endet nachher vielleicht irgendwo bei 30.000, 35.000 Euro.
Ja. Herr Giebler, als Vertreter der Schornsteinfegerzunft, macht das dann tatsächlich einen großen Unterschied, wenn ich viel Geld ausgebe für einen Kaminofen, jetzt von der Abgasqualität her?
Also wie das gerade von den beiden Kollegen von den Kachelofenbauern schon beschrieben worden ist, macht das schon enorme Unterschiede aus. Es gibt ja auch mittlerweile Kaminöfen, die auch eine automatische Luftsteuerung haben, die also mir als Betreiber die Mühe abnehmen, meinen Ofen richtig zu bedienen. Der Verbrennungsprozess wird dann optimiert und gerade auch die Staubminderungsanlagen, gerade die elektrostatischen Filter, die sorgen natürlich dann auch im Nachgang nochmal für extrem gute Abscheidung von Schadstoffen.
Und bin ich dann auf einem Niveau von einer klassischen Zentralheizung irgendwann oder werde ich immer bei Feinstaub die größeren Abgaswerte haben?
Also es tendiert dann schon eher gegen Null. Ja, weil wenn die guten Feinstaubfilter, die elektrostatischen, die haben einen so hohen Staubabscheidegrad, dass wir eigentlich das dann nachher vernachlässigen können.
Herr Liesegang, sagt das Umweltbundesamt auch, sagt das Bundesumweltamt, können Sie sich damit zufrieden geben, dass ein Kaminofen auch tatsächlich, wenn er sehr gut ausgerüstet ist, umweltfreundlich sein kann in Sachen Feinstaub?
Vielleicht erst einmal, wenn es um Wärme geht und um Gemütlichkeit, dann würden wir auf jeden Fall die Fußbodenheizung in einem gut gedämmten Haus bevorzugen. Wenn ich hier die Summe höre, 30.000 Euro, dafür kann ich mir auf jeden Fall auch eine Wärmepumpe zulegen ohne Förderung. Wenn ich dazu jetzt noch die Förderung abziehe, dann bin ich da bei der Hälfte. Natürlich ist es jedem selbst überlassen, ob er sich einen Kaminofen letztendlich zulegt, ob er sich dafür entscheidet. Wir empfehlen noch, oder wenn wir was empfehlen können, dann wäre es ein blauer Engel für Kaminöfen. Hier gibt es sogar ein Umweltzeichen. Und diese verfügen über eine automatische Luftsteuerung, das wurde ja schon erwähnt, über Katalysatoren und über einen Staubabscheider. Also hier kann man sagen, da hat man dann eigentlich so ein richtiges Top-Produkt, emissionsarm, nutzerfreundlich. Wie gesagt, wenn man sich für diese Heiztechnik entscheidet.
Aber all das muss geprüft werden und es muss vor allen Dingen bezahlt werden. Eine wichtige Frage ist ja die Frage der Dimension. Also ich habe einen 25 Quadratmeter Raum, Wohnzimmer, ich habe eine normale Deckenhöhe. Wie groß dimensioniert muss der Ofen dafür sein, wenn ich dieses Zimmer heizen muss? 6 kW, 7 kW, 10 kW, weniger, Herr Giebeler?
Am besten so gering wie möglich. Wir reden dann bei so einem kleineren Raum tatsächlich von maximal 5 kW, die der Ofen haben sollte. Da muss das Gebäude noch nicht mal gut gedämmt für sein. Wenn es gut gedämmt wäre, brauchten wir noch weniger Leistung. Steht und fällt nachher mit dem Benutzerverhalten. Die meisten sind sich gar nicht bewusst, ein Kilogramm Holz hat ca. 4 kW Heizleistung.
Ein Kilogramm Holz steht für 4 kW Heizleistung.
Das heißt, in so einem Ofen darf ich dann auch maximal bei 5 kW 1,25 Kilogramm Holz verheizen. Das bedeutet, ich muss die Scheitholzer auch sehr klein machen, muss öfters nachlegen und das Holz muss immer mit offener Flamme verbrennen. Wir haben eigentlich viel zu viele Öfen, muss man ehrlich sagen, die überdimensioniert sind. Umso kleiner, umso besser.
Ja. Frage an Herrn Schnabel vom HKI. Ich hatte mir das mal angeguckt im Baumarkt. Es gibt aber gar nicht so viele kleine Öfen.
Ja, wenn man jetzt im Baumarkt schaut, ist vielleicht auch nicht der richtige Ort dafür. Da ist ja auch so eine gewisse Art der Fachberatung notwendig bei solchen Geschichten. Mhm. Und vor allem ganz, ganz wichtig, im Vorfeld immer den Schornsteinfeger hinzuziehen, wenn ich plane, eine Einzelraumfeuerstätte bei mir zu installieren. Weil der kann genau sagen, was da reinpasst, was nicht reinpasst oder welche Vorstellung ich habe, ob die sich mit der Realität decken. Weil wir überheizen sehr schnell die Räumlichkeiten. Sie brauchen eine wesentlich geringere KW-Zahl als früher. Und früher wurden ganz viele Geräte mit viel zu hoher KW-Zahl verkauft.
Und auch nur produziert. Es war richtig schwer. Vor 5, 6, ja, vor 10 Jahren hat man eigentlich keinen Ofen gekriegt unter 7 kW. Ne?
Und mittlerweile sind die Häuser auch wesentlich besser gedämmt, sodass die Heizleistung gar nicht mehr nötig ist. Das weiß, wissen die Hersteller mittlerweile auch. Die richten sich darauf ein. Die KW-Zahlen werden geringer. Und wie gesagt, die Geräte werden immer effizienter und können wesentlich besser heizen als zuvor.
Ja.
Und deswegen immer zuvor einen Schornsteinfeger fragen, was passt bei mir wirklich rein?
Ja, wir haben einen ersten Hörer. Herr Longen ruft uns an aus Rheinland-Pfalz. Herr Long, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Guten Morgen in die Runde. Mein Anliegen geht an den Herrn Giebeler. Und zwar, es geht um alte, hochwertige Öfen mit regelbarer Sekundärluft, die keine Zulassung haben. Könnte der Herr Giebeler mal die Einstufungsmessung erklären und auch die Kosten, die dabei entstehen? Weil ich habe gehört, mit der Einstufungsmessung kann man eine Stilllegung verhindern beziehungsweise einen Ofen wieder in Betrieb nehmen.
Vielen Dank für die Frage. Erstmal kurz sagen, was ist eine Einstufungsmessung?
Eine Einstufungsmessung ist praktisch eine Messung der Feinstaubwerte und der Kohlenmonoxidwerte vor Ort mit einem dazu geeigneten Messgerät an der Feuerstätte selber. Das ist dann tatsächlich eine Einzelprüfung, wo auf den Ofen an dem Ort, wo er steht, halt geprüft wird, ob bei gewissen Rahmenbedingungen der Verbrennung gewisse Grenzwerte eingehalten werden.
Okay, aber das muss ich ja jedes Jahr machen.
Nein, deshalb heißt es Einstufungsmessung. Mhm. Die Feuerstätte wird einmal eingestuft. Sollte jetzt jemand zum Beispiel an der Position X den Ofen haben und der gleiche Ofen steht an der Position Y, gilt diese Einstufungsmessung aber nur an dem Standort, wo er auch gemessen worden ist. Mhm. Und für diese Messung gibt es halt eben auch ganz bestimmte Rahmenbedingungen, die ganz einzuhalten sind. Und die Einstufungsmessung ist auch sehr aufwendig.
Und was macht derjenige, der so einen hochwertigen Ofen hat? Also was kann der tun, damit er diesen Ofen betreiben darf? Gibt es Ausnahmen?
Der hätte jetzt praktisch leider schon vor längerer Zeit mit seinem Schornsteinfegerin und seinem Schornsteinfeger Kontakt aufnehmen müssen.
Hat er ja vielleicht, wissen wir ja jetzt nicht. Es kam ja auch die Frage nach dem Preis. Also ja, vielleicht ist ja auch eine
Preisfrage. Die Einstufungsmessung darf eigentlich Stand heute nur bis zum 31.12.24 durchgeführt werden. Das wird jetzt ein bisschen knapp, da noch jemand zu finden, der eine Einstufungsmessung macht. Inwieweit nachher nach § 22 dieser ersten Bundesemissionsschutzverordnung können auch Ausnahmen gemacht werden von der Behörde, wenn irgendwelche Härtefälle vorliegen oder besonderen Umstände, wie weit einzelne Behörden nachher diese Ausnahmen auch auf Antrag des Betreibers nachgehen werden, wissen wir als Schornsteinfeger auch nicht. Das entscheidet dann wirklich die Behörde. Kosten lassen sich schwer abschätzen. Ich würde aber mal sagen, unter 500 Euro ist so eine Einstufungsmessung überhaupt nicht zu machen.
Darf ich dann mal kurz nach dem sozialen Aspekt fragen? Weil es gibt ja wirklich Leute, die haben halt noch ein Häuschen, vielleicht auch geerbt. Die haben nicht viel Geld, die konnten da jetzt nicht ganz toll modernisieren. Wie kann der Schornsteinfeger, hat er da eine Handhabe?
Also wir haben da tatsächlich jetzt erstmal keine Handhabe. Mhm. Wir leben ja im Land des Föderalismus. Es wird auch in vielen Bundesländern noch unterschiedlich umgesetzt, das Ganze. Aber in dem Fall, wo eine Ortungsbehörde mich auffordert, als Schornsteinfeger die Daten der Behörde zu übermitteln, welche Feuerstätte von einer Austauschpflicht jetzt betroffen wäre, dann schreibt die Behörde die an und die müssen dann eben entweder sagen, wir haben das und das gemacht oder wir machen das noch, und dann lässt die Behörde gegebenenfalls eine Ausnahme zu und lässt die Nachrüstung auch noch später zu. Das muss man jetzt abwarten.
Aber können Sie als Schornsteinfeger auch, haben Sie da einen Spielraum?
Nein.
Sie kennen ja in der Regel Ihre Kunden und wissen...
Es gibt dann wirklich nur den Paragraph 22 in der Bundesemissionsschutzverordnung, wo man sagt, hier besondere Ausnahmen, besondere Härtefälle. Wenn jetzt wirklich da ein Härtefall ist, wird vielleicht eine Behörde davon dann auch Gebrauch machen und dann auch die Benutzung weiter erlauben. Es ist ja auch so, wenn ich jetzt ein Haus habe, was nur mit Einzelraumfeuerungsanlagen beheizt wird, muss da nämlich gar nichts gemacht werden. Mhm. Die können nämlich alle bleiben. Die müssen nicht alle ausgelöscht werden, weil es die einzige Heizquelle ist.
Okay, wir haben weitere Fragen und Sebastian Moritz kann die schon mal vortragen.
Ja, Frau Huberich vom Bodensee hat uns angerufen und sie sagt, sie hat einen Kamin, der ist gemauert, Baujahr 1985, freistehend im Raum mit einer Glasscheibe davor. Und sie will wissen, welche Regelung gilt für diesen Ofen? Was muss sie jetzt beachten?
Da ist es, da kann man jetzt so schlecht von hier aus ganz genau beantworten. Also eine reine gemauerte Feuerstätte, die halt vor Ort komplett errichtet worden ist, so wie das eben auch von Herrn Mülleneisen auch beschrieben worden ist, diese handwerklich komplett errichteten Feuerstätten, die können auch vorne eine Glasscheibe haben, die sind von der Nachrüstungspflicht befreit, wenn die vor dem 31.12.14 errichtet worden sind. Jetzt müsste man tatsächlich vor Ort den Schornsteinfeger wieder fragen am Bodensee, was habe ich für eine Feuerstätte? Die hätte der Schornsteinfeger schon längst auch dann einstufen müssen, wird er auch sehr wahrscheinlich getan haben. Und dann lässt sich feststellen, handelt es sich tatsächlich um einen handwerklich errichteten Grundofen, muss der Kunde dann gar nichts machen.
Braucht man diese Definition Grundofen?
Ja. Es muss tatsächlich ein vor Ort handwerklich errichtete Feuerstätte sein.
Mhm. Herr Minor aus Lüneburg hat uns angerufen und er hat einen alten Eisenofen. Er sagt ungefähr 100 Jahre alt, norwegisches Modell. Der Schornsteinfeger, der war bisher begeistert von dem Ofen, sagt er. Und er will wissen, dürfen historische Öfen, also die jetzt wirklich so 100 Jahre oder noch älter sind, in Zukunft auch weiterhin genutzt werden? Und sind diese Öfen auch weiterhin sicher?
Die dürfen, mach mal die erste Frage, die dürfen weiter betrieben werden, weil wir haben ja die sogenannte historischen Öfenregelung. Öfen, die vor 1950 gebaut worden sind, müssen nicht nachgerüstet werden oder ausgetauscht. Wie sicher der Ofen ist, das stellt der zuständige Schornsteinfeger oder die Schornsteinfegerin bei der Feuerstättenschau fest. Da wird der technische Zustand dann bewertet. Und sollte natürlich dann festgestellt werden, dass die Feuerstätte in keinem guten technischen Zustand mehr ist, dann darf man die nicht weiter betreiben, aber das ist unabhängig davon, ob das ein historischer Ofen ist oder ein neuer Kaminofen.
Frage in die Runde an Herrn Liesegang und Herrn Schnabel und Herrn Mülleneisen. Möchten Sie was ergänzen?
Es gab am Anfang mal den Punkt zur Leistung des Ofens, ja. Vielleicht noch, dass man perspektivisch auch mögliche Sanierungsmaßnahmen mit einbezieht. Also wenn ich mir jetzt einen Ofen kaufe, aber ich weiß, ich mache in 2 Jahren die Fenster oder in 5 Jahren die Fassade, das reduziert natürlich auch den Wärmebedarf meines Gebäudes. Also das sollte man auf jeden Fall auch vorher in die Planung mit einbeziehen und auch vorher mit dem Schornsteinfeger absprechen.
Mhm. Kommen wir doch mal zu den Kosten beim Nachrüsten. Herr Schnabel, die Kosten, Nachrüstungskosten bei einem mechanischen Rußfilter. Könnten Sie mal erklären, wo baut man den ein? Was ist das für ein Teil? Und welche Kosten entstehen?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Das hängt auch immer so ein bisschen von dem Gerät vor Ort ab, was die da einbauen dürfen. Und vor allem, ob es eingebaut werden darf, weil sie greifen ja in ein Gerät ein und verändern ja auch das Gerät. Es gibt die genannten Katalysatoren, die werden halt am Gerät selbst in den Abgasbereich eingebaut.
In den Ofen hinten, also nicht ins oder in das Ofenrohr.
Ja, nee, das wird mit an dem Gerät selbst installiert. Es gibt verschiedene Typen dafür. Das muss man immer gucken, was ist für mein Gerät tauglich. Was wir eher noch empfehlen, ist dann dementsprechend der Staubabscheider, der ist oben am Schornstein zu befestigen oder zu installieren. Da sind sie wesentlich besser aufgestellt, was die Nachrüstung angeht.
Aber Kosten, weil bei den sagen anderen Sie Geräten doch mal, was ist zu den Kosten. Gerät nötig. Der Kollege Sebastian Moritz, der heute besonders fleißig ist und die Zusammenfassung für ihn gemacht hat und jetzt die Hörerfragen betreut, der sagte 300 bis 400 Euro kosten mechanische Rußfilter.
Ja, das kann durchaus hinkommen. Da muss noch der Einbau mit eingerechnet werden.
Ja, wie teuer?
Der Staubabscheider ist wesentlich effizienter nochmal und auch wesentlich teurer auch durchaus.
Und wie teuer ist der Einbau bei einem mechanischen Rußfilter?
Das kommt von dem Aufwand ab. Das ist
bis zu 100
Euro anfallen.
Herr Müllenheisen?
Wenn die Ofenbauer vor Ort kommen und das machen, dann muss man natürlich schauen, muss ich den Ofen komplett abbauen? Muss ich das Rohr ablängen? Wird das einfach nur reingesetzt? So, das hängt davon ab. Fairerweise macht man das sicherlich immer nach Aufwand. Und dann ist das für beide Seiten immer am fairsten. Wenn wir jetzt einen elektrostatischen Staubabscheider einbauen, was wir dieses Jahr mehrfach gemacht haben, dann sind wir da fertig installiert, irgendwo bei Kosten zwischen 2.500 und 3.000 Euro.
Okay.
Also da sind wir ungefähr einen Vormittag bei Ihnen beschäftigt, oben entweder an der Mündung vom Schornstein oder unter dem Dach und installieren das. Alles in allem. Wenn jetzt so ein elektrostatischer Abscheider funktioniert und läuft, dann sieht man das nachher, wenn der Schornsteinfeger kommt und seine Kehrung im Schornstein macht. Der nimmt der unten nicht nur einen Eimer Ruß raus, wie der es vielleicht vorher gemacht hat, sondern auf einmal nimmt der 5, 6 Eimer Ruß daraus.
Wow.
Weil einfach viel, viel mehr Staub, ne, das verklumpt zu Grobstaub, der rieselt dann runter und das nimmt er dann raus. Also es ist viel mehr und es ist wirklich sehr, sehr effizient.
Das heißt, Herr Liesegang vom Umweltbundesamt, es macht richtig was aus?
Na, es gibt hier zwei Punkte zu beachten. Also zum einen, ich habe es ja schon am Anfang angesprochen, wenn es sich um ein altes Gerät handelt, was möglicherweise, wo die Dichtungen nicht mehr dicht sind, was einfach schon, wackelt, klemmt, defekt ist, dann würde ich von solch hohen Kosten auch der Nachrüstung absehen. Und man muss auch sagen, wir reden jetzt hier nur über eine Staubminderung. Es gibt natürlich auch noch gasförmige Stoffe, die so ein Ofen ausstößt und die holt so ein elektrostatischer Staubabscheider einfach gar nicht raus. Also hier ist es auch ganz wichtig, vorher mit dem Schornsteinfeger zu sprechen. Lohnt sich die Nachrüstung, wenn es ein Liebhaberstück ist und man es wirklich machen möchte, dann würde ich sagen, ja, man soll es machen, wenn der Schornsteinfeger dem natürlich auch zustimmt. Aber für 3.000 Euro kann man sich auch wirklich ein neues Gerät kaufen.
Was dann besser ist, Ihrer Erfahrung nach?
Ja, das neue Gerät sollte dann auch besser sein. Und vor allen Dingen ist es auch effizienter. Also es ist benötigt weniger Brennstoff und ist dann einfach effizienter.
Der elektrische Staubabscheider wird in den Schornstein oben eingebaut. Jetzt gibt es ja auch Regeln für Schornsteine, Herr Giebeler. Welche sind das?
Ja, grundsätzlich hat der Liesegang das eben schon auch richtig gemacht, auch die Kollegen. Die Feuerstätte muss immer in einem ordnungsgemäßen technischen Zustand sein, wenn ich überhaupt eine Staubminderungseinrichtung einbaue. Jetzt haben wir ja auch noch so einen Auslegungskatalog von der Bundeslandesarbeitsgruppe Emissionsschutz. Die schreibt nämlich dann auch gewisse Kohlenmonoxidwerte vor, die gegebenenfalls auch, wenn nach diesem Auslegungskatalog dann vollzogen wird, auch dementsprechend auch das noch nachgeprüft werden muss. Diese Staubabscheider, gerade die elektrostatischen, machen uns natürlich bei der Kehrhäufigkeit und bei der Kehrarbeit auch einen erheblich höheren Aufwand. Das heißt, auch die Folgekosten bei einer Kehrung werden steigen, weil ich muss das Ganze, das wird schon sich verdoppeln oder vielleicht sogar verdreifachen, weil ich muss das Ganze ja spannungsfrei machen, bevor ich den Schornstein reinige. Und der Staubfilter muss zum Teil ausgebaut werden aus dem Querschnittbereich. Der, man muss sich das so vorstellen, ist ein Stab im Schornsteinquerschnitt. Der muss aber dann raus, sonst kann ich den Schornstein ja nicht kehren. Das heißt, ich habe schon einen erheblichen Aufwand. Und das ist auch gar nicht immer so einfach möglich, dann an die Stelle zu kommen, wo der Staubfilter dann dementsprechend eingebaut wird. Wenn ich das noch sagen darf, ganz wichtig, bei allen Staubminderungseinrichtungen ist es so, dass sehr oft, gerade bei den katalytischen, bei den mechanischen, die Sie eben ansprachen, eine Querschnittsberechnung gemacht werden muss, weil es ändern sich die Zugbedingungen im Schornstein. Da muss ich gucken, ist der Ofen überhaupt noch in der Lage, an dem Schornstein überhaupt einen vernünftigen Abbrand zu erzeugen.
Oh, mhm. Das heißt, es ist also auch nochmal eine einmalige Ausgabe, die da drauf kommt. Wie teuer ist das?
So eine Querschnittsberechnung, das wird auch dann irgendwo um die 150 bis 200 Euro liegen. Ich muss es ja berechnen, muss ja nachweisen dann. Jeder Staubabscheiderhersteller hat dann dementsprechende Werte, die wir benutzen können, dann um das zu berechnen. Aber es muss halt von vornherein mit der Schornsteinfegerin und mit dem Schornsteinfeger vernünftig geplant und abgesprochen sein.
Und eine ganz wichtige Frage. Zu einem Ofen gehört auch immer eben ein eigener Schornstein. Kann ich dann einen vorhandenen Kamin nutzen, wenn der tatsächlich entsprechend liegt? Oder es gibt ja diese Edelmetallteile, die an den Häusern hochgehen. Was kann ich da wie nutzen und welche Preise kommen da noch auf mich zu möglicherweise, wenn ich überlege, mir was Neues zu kaufen?
Wir gehen ja jetzt gerade davon aus, wir haben eine bestehende Feuerstätte, die braucht ja immer einen Schornstein. Der Schornstein ist ja da. Die Kosten für einen Schornsteinneubau kommen ja nur, wenn ich mich ganz neu für so eine Feuerstätte entscheide. Und das hängt von so vielen Rahmenbedingungen ab. Das kann.
Aber wenn ich einen neuen Außenschornstein brauche, bin ich locker bei mehreren tausend Euro, richtig?
Mit Sicherheit, ja. Aber auch da muss man auch, schreibt auch wieder die erste Bundesemissionsschutzverordnung ganz bestimmte Regeln vor. Ich muss bestimmte Ableitbedingungen, das heißt gewisse Abstände zum Dach und zu Nachbarn und zu Fenstern einhalten. Auch das muss vorher wieder abgesprochen werden. Schornsteine dürfen, wenn sie neu gebaut werden, jetzt nur noch über First geführt werden und müssen auch in einem Umkreis von 15 Metern jedes zu öffnende Fenster um einen Meter überragen.
Das heißt, wenn ich jetzt mich für eine neue Anlage entscheide, ist alles ziemlich komplex. Was ist, wenn mein Schornstein jetzt nicht diese Firstüberragungshöhe nicht einhält. Was ist dann?
Dann kommt es dazu, wenn ich jetzt einen bestehenden Schornstein habe und mache eine neue Anlage dran, dann muss ich die Schornsteinanlage tatsächlich anpassen. Ja. Und bei einer bestehenden Anlage, wenn ich einen Austausch habe, dann gibt es noch auch da gab es unterschiedliche Stufen. Da gab es einmal die Stufe, die auch bis Ende 2021 gegolten hat. Da waren die Ableitbedingungen etwas anders definiert. Aber seit dem 01.01.2022 haben wir diese anderen Ableitbedingungen jetzt.
Kann ich, Herr Liesegang vom Umweltbundesamt, durch die Art und Weise, wie ich diesen Ofen befeuere, der Herr Giebler hat es ja schon angedeutet, dass man sich mal beschäftigen muss mit der Frage, wie viel Wärme so ein Kilogramm Holz überhaupt produziert, kann ich da auch nochmal sozusagen die Umweltwirkung meines Ofens beeinflussen?
Also wir würden das jedem ganz dringend ans Herz legen, jetzt vor Beginn der Heizsaison die Bedienungsanleitung sich von dem Ofen nochmal hervorzunehmen und wirklich zu schauen, okay, wie viel Holz muss ich denn da reinlegen? Vielleicht auch mal vorher mit einer Waage halt einfach mal die Scheite halt sich zurechtlegen, auf eine Waage legen, gucken, okay, ist das jetzt hier ein Kilo und das sind zwei Kilo, okay.
Die Leute neigen dazu, mehr reinzutun, richtig?
Die Leute neigen dazu, mehr reinzutun. Das tut zum einen der Feuerstätte nicht gut. Also es ist dann einfach so, dass ich die überheize. Die Dichtungen können kaputt gehen. Ich verbrenne mehr Holz, als notwendig ist. Und das führt auch zu mehr Schadstoffemissionen als notwendig. Also hier ist es ganz wichtig, wirklich sich an die Herstellervorgaben zu halten und nicht mehr Holz als notwendig. Natürlich auch nicht zu wenig Holz einzulegen. Und das Holz sollte auch trocken sein. Und hier empfehlen wir, das Holz schon vorab zu spalten und auf die richtige Länge zu sägen und dann ein bis zwei Jahre überdacht und gut belüftet trocknen zu lassen.
Holztrockenheit messen, wie geht das?
Dafür gibt es holzfeuchte Messgeräte, unter anderem im Baumarkt. Ich glaube, die kosten 20 bis 50 Euro ungefähr. Und damit kann man die Holzfeuchte messen. Die sollte unter 25% liegen, aber besser bei, ich sag mal, 10-20%.
Herr Mülleneisen, Herr Schnabel, ist das, liegt das alles diesen Gebrauchsanweisungen bei?
Ja, also es ist so, dass die Öfen immer eine Gebrauchsanleitung, eine Bedienungsanleitung dabei haben. Häufig sogar bebildert und mittlerweile auch von vielen Herstellern so, dass wir da Videoanleitungen dabei haben. Also ich kann mir das bei YouTube zum Beispiel angucken, auf mein Gerät abgestimmt und sehe dann, wie das Gerät betrieben werden muss und welche Menge an Holz ich reinlegen muss, wann ich die Luft regeln muss. Dazu kommt dann die Beratung. Also wenn ich jetzt einen Ofen bei Ihnen einbaue, dann komme ich am letzten Tag quasi der Montage und mache mit Ihnen Feuer. Erkläre Ihnen die Eigenschaften Ihres Geräts, worauf Sie achten müssen und lege mit Ihnen die gleiche Menge oder die richtige Menge an Holz auf. Wir machen dann die ersten 1 bis 2 Abbrände gemeinsam, dass Sie ein gutes Gefühl dabei haben, Ihren Ofen zu betreiben.
Und Herr Schnabel, es hat sich ja verändert. Früher hieß es immer, ein Feuer von unten anzünden und jetzt ist es genau andersrum?
Ja, die Anzündmethode von oben, die ist die zu empfehlende Variante, weil dadurch der Brennraum schneller angeheizt wird. Es gibt aber immer noch Geräte mit einem Bodenrost, wo die Anzündmethode von unten auch noch empfohlen wird.
Ah, das heißt, man muss es sich schon auch genau angucken.
Ja, das steht in der Anleitung. Ganz wichtig, die werden auch dementsprechend getestet, die Geräte. Aber man macht nichts verkehrt, wenn man jetzt keine Anleitung mehr hätte, wo man das genau nachlesen könnte, wenn man das von oben anzündet. Aber wie gesagt, kann ich unterstreichen, was Herr Liesengang und Herr Mühleneisen sagten. Vorher auf jeden Fall Bedienungsanleitung anschauen. Die ist nicht zum Verbrennen da, sondern wirklich zum Lesen. Okay. Das ist ganz wichtig. Und auch das geeignete, saubere Signeholz ist da ganz entscheidend. Oder das Scheitholz, was gute Qualität haben sollte. Damit ist eine emissionsarme Verbrennung, wenn der Betreiber es richtig macht, garantiert.
Die Kaminöfen, die sind heute unser Thema. Die neuen Grenzwerte ab 2025 und was umweltfreundliche Nachrüstung unter Alternativen sind. Unsere Experten hier sind Robert Mülleisen vom Gesamtverband Ofenbau, Christian Liesegang vom Umweltbundesamt, Thomas Schnabel vom Industrieverband HKI, also Haushalts- und Küchentechnik, und Paul-Werner Giebler für das Schornsteinfegerhandwerk dabei. Ich kann begrüßen Herrn Göbel aus Frankfurt, der als Stichwort Ethanolöfen hat. Herr Göbel, bitte.
Ja, guten Tag. Das ist jetzt, glaube ich, noch gar nicht genannt worden. Das wäre meiner Meinung nach auch eine Alternative zu den Öfen, die eben diskutiert worden sind. Also man hat oft den gleichen Wohlfühleffekt. Es gibt verschiedene Varianten. Es gibt also auch Varianten, die man in den Kamin selber einbauen kann. Es gibt Varianten, die einfach so im Zimmer stehen. Ich weiß, da werden jetzt wahrscheinlich auch Dinge kommen wie der Wasserdampf und CO2-Produktion im Zimmer. Aber wie gesagt,
wir fragen gleich mal in die Runde.
Die Leistungen sind oft viel niedriger. Man kann das entsprechend dosieren. Mhm. Das war ja auch ein Thema gewesen, dass die Leistungen oft zu hoch wären.
Mhm. Ethanol ist Kohlenstoff.
Das ist Brennspiritus, wenn Sie so wollen. Ne?
Brennspiritus, genau. Vielleicht die Frage an Herrn Schnabel erstmal. Verkauft der HKI solche Öfen?
Also es gibt Hersteller bei uns auch, die
im Ethanolbereich... Ja, genau, ihre Verbandsmitglieder, Entschuldigung.
Genau, die Verbandsmitglieder sind da auch, also Hersteller sind auch in dem Bereich hier und da tätig. Ethanolgeräte spielen aber eine kleinere Rolle. Das sind beispielsweise sogar so Felder wie auch die Elektrovariante, auch für Mietswohnungen, wo man dieses Ambiente haben möchte, auch eine gewisse Strahlungswärme oder keine hohe Strahlungswärme erwartet, mag es sicherlich eine Alternative sein.
Herr Liesegang vom Umweltbundesamt, was sagen Sie denn dazu?
Ja, wir würden bei solchen Geräten auf jeden Fall empfehlen, dass hier Geräte gewählt werden, die einen Abzug an den Schornstein haben. Also jetzt mit einer, ich sag mal, größeren Leistung und ohne einen Abzug an den Schornstein würden wir einfach aus Gründen der Innenraumluftqualität davon abraten.
Wieso?
Wir können da, Partikel können entstehen, Ruß kann entstehen, es können andere Stoffe entstehen, Kohlenmonoxid vielleicht. Und einfach nur, um halt eine gute Innenraumluftqualität zu gewährleisten, würden wir hier empfehlen, diese an einen Schornstein halt anzuschließen.
Was sagt denn der Schornsteinfegervertreter dazu?
Eigentlich hat der Liesegang das schon ganz gut angesprochen. Wenn die jetzt nicht an den Schornstein angeschlossen sind, dann ist die Raumluftqualität da schon zu hinterfragen. Die Räume müssen gewisse Größen haben. Die Leistung muss angepasst werden.
Gewisse Größe?
Das ist dann abhängig von der Leistung des Ethanolofens. Das gibt dann der Hersteller dann dementsprechend vor. Hat der Herr Göbel ja schon gesagt, es gibt auch kleinere Leistungen. Und wenn das natürlich über den Schornstein abgeführt wird, dann brauchen wir wieder auch dementsprechende Verbrennungsluftverbünde. Wir müssen sicherstellen, dass dann ein ordnungsgemäßer Betrieb gewährleistet ist. Die entstehenden Abgase müssen auch vernünftig abgefördert werden können. Der Schornstein muss dafür geeignet sein, weil bei der Verbrennung von Ethanol entsteht sehr viel Feuchtigkeit. Und dann habe ich oft eine Durchfeuchtung im Schornstein, wenn der Schornstein dafür nicht geeignet ist. Und wenn ich Pech habe, dann bauliche Schäden. Also das muss man dann im Einzelfall tatsächlich absprechen.
Herr Göbel, Sie haben jetzt gehört, dass die Experten so ein bisschen vorsichtiger sind.
Ja, ja, es ist mir klar. Aber ich sag mal, wenn ich 10 Kerzen am Weihnachtsbaum anzünde, dann habe ich wahrscheinlich eine ähnliche Situation. Ich habe es übrigens auch selber mal bei mir gemessen mit einem CO2-Messgerät. Ja. Ich habe allerdings auch eine Lüftung, eine Wohnraumlüftung bei mir drin.
Ja, okay.
Der Unterschied, wenn der Ofen an ist und wenn die Kerzen an sind, ist praktisch nicht vorhanden. Es ist natürlich eine Steigerung des CO2s in der Raumluft. Aber es ist jetzt, also nach Raumhygiene ist das überhaupt unproblematisch, was ich da mache. Es ist auch ein kleiner Ofen, aber ich wollte halt nur sagen, das ist eine sehr schöne Alternative. Mhm. Man kann es oft fast optisch nicht unterscheiden von einem Ofen. Da zerfällt halt kein Holz drin, aber die Öfen sind teilweise recht raffiniert
das
gemacht.
Das offene Feuer, ja. Ganz vielen Dank für Ihre Anmerkung zu dem Thema. Ja. Ich habe eine Frage zu Gesundheitsaspekten auch nochmal. Die würde ich gerne nochmal anschließen. Und zwar, der Feinstaub, landet der eigentlich auch in meinem Wohnraum oder landet der nur in der Außenluft bei meinem Kaminofen? Oder auch?
Vielleicht, ich würde erstmal was dazu sagen, danach können ja die anderen noch ergänzen. Also es ist so, wenn wir jetzt über diese ganzen Emissionsgrenzwerte und so weiter und so fort sprechen, dass alles das, was aus dem Schornstein rausgeht, also das, was, ich sag mal, im schlimmsten Fall oder im ungünstigsten Fall der Nachbar abbekommt. Allerdings ist es so, die Öfen, ich sag mal, wenn die ordnungsgemäß betrieben werden, dann hat man hier im normalen Betrieb kaum, ich sag mal, Schadstoffemissionen in den Raum. Allerdings ist es so, so ein Ofen ist ja nicht immer geschlossen, sondern sobald man Holz nachlegt, also Brennstoff nachlegt, muss man ja diese Ofenklappe öffnen, die Ofentür öffnen. Und hier ist es so, wenn man auch gerade schlechte Zugbedingungen hat, dann, man kennt es vielleicht, dann kommt so eine Rauchwolke oder so eine Qualmwolke in den Aufstellraum und dann hat man ja letztendlich Qualm, Ruß, Kohlenmonoxid, alles Mögliche im Aufstellraum. Also hier ist es halt wichtig, vor allem gute Zugbedingungen zu haben, die Ofentür möglichst kurz nur zu öffnen und Holz nachzulegen. Genau, das sind die Punkte, auf die ich auf jeden Fall achten würde. Aber es lässt sich halt auch nicht ausschließen, dass wir bei solchen Geräten halt auch letztendlich eine Verschlechterung der Luftqualität im Raum
haben. Aber muss nicht sein, hat ein bisschen auch mit gesundem Menschenverstand zu tun.
Letztendlich Holz nachzulegen, ich kann es ja nicht beeinflussen. Ich muss ja die Tür aufmachen, ich muss meinen Brennstoff nachlegen. Ganz ungünstig wird es, das kennt vielleicht auch der eine oder andere, wenn das Feuer nicht richtig angebrannt ist, dann hat man da so ein Qualmmeer letztendlich in diesem Ofen drin. Und wenn ich dann die Tür aufmache, ich habe quasi gar keinen Zug, dann kommt so ein richtig dicker Rauchschwall mir entgegen. Also das sind dann ganz ungünstige Bedingungen auch für die Innenraumluftqualität, das kennt man dann auch, dann muss man irgendwie doppelt so oft Staub fegen. Vielleicht hier noch der Hinweis, bei Pelletgeräten kann man das zum Teil vermeiden. Also hier ist es so, dass die Brennstoffzufuhr ja automatisch erfolgt. Ich muss keine Klappe öffnen. Ich muss auch seltener die Asche entsorgen. Also auch so, wenn ich da letztendlich mit Asche hantiere, ich die dann von A nach B trage, durch mein Zimmer durchtrage. Es lässt sich auch nicht vermeiden, dass es da zu einem Ascheaustrag dann in den Wohnraum kommt.
Der Schornsteinfeger schüttelt so ein bisschen den Kopf. Warum?
Ja, ich kann dem nur zum Teil nachgehen, weil es hängt nachher mit dem Benutzerverhalten zusammen. Wann lege ich Brennstoff nach? Lege ich den Brennstoff zum richtigen Zeitpunkt nach?
Was ist der richtige Zeitpunkt?
Wenn ich eigentlich nur noch ein Flackern der Glutmasse habe und dann lasse ich die Türe ganz kurz auf, 21, 22, 23, wie an der
also
Stoppstraße.
Also langsam aufmachen?
Nee, ich mache die erst nur einen Spalt auf.
Ah, okay.
Und dann wie an der Stoppstraße, wie in der Fahrschule mal gelernt, 21, 22, 23 und dann mache ich die Türe langsam auf und lege die richtige Menge Brennstoff rein. Dann habe ich eigentlich keinen Austrag in die Räumlichkeiten. Und das, was der Liesegang beschrieben hat mit diesem schlechten Anmachen, da sind wir wieder bei dem alten Thema, was wir schon häufiger haben. Typenschild ist das eine, Staubfilter ist das andere. Das Benutzerverhalten entscheidet nachher, ob der Ofen gut funktioniert oder nicht.
Okay. Herr Börngen ruft uns an und hat jetzt noch mal eine ganz andere Frage. Bitte schön.
Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank. Folgende Frage. Ich habe einen Bungalow und für mich stellt sich die Frage, gelten diese ganzen neuen Verordnungen für den Ofen auch im Bungalow? Weil
also Bungalow heißt so Bungalow, Wochenendhaus?
Ah ja. Genau, die eigentlich im Winter auch nicht genutzt wird. Also das ist auch kein Wohngebiet oder gar nichts. Und da wäre ja ein Umbau eines kleinen Ofens teurer als der Bungalow.
Kann das sein, ist das die einzige Feuerstätte?
Ja.
Herr Giebeler als Schornsteinfeger Vertreter.
Dann sind wir genau bei dem Punkt, den ich eben schon mal angesprochen hatte. Wenn es keine andere Heizquelle gibt in dem Gebäude, dann brauche ich den jetzt erstmal nicht auszutauschen. Wobei man sich da trotzdem auch Gedanken machen sollte. Gerade für so ein Bungalow im Wochenendhausbereich empfehle ich meinen Kunden immer auch einen Pelletofen, den man auch über eine App-Steuerung sehr gut von außen her steuern kann. Das heißt, ich fahre irgendwo hin in mein Wochenendhaus und sage dann so, jetzt bitte geh an und habe dann eine wesentlich kontrolliertere Verbrennung. Aber einzige Heizungsquelle sind die erstmal noch davon befreit.
Okay, da gibt es ja eine kurze Frage noch. Da gibt es ja so Spitzfindigkeiten. Also der Bungalow hat ja Strom. Ich könnte ja theoretisch mit Strom heizen. Das wird mir jetzt nicht als Heizquelle dann ausgelegt, weil ich eine Steckdose habe.
Das kommt dann drauf an, wenn Sie natürlich jetzt da dementsprechende Elektroheizung drin haben. Wir reden jetzt vielleicht nicht von dem Warmlufterhitzer im Badezimmer, den Sie zusätzlich anmachen. Ja. Wir reden wirklich von einer Heizquelle.
Vielen Dank, Herr Bornke.
Okay, danke schön. Schönen Tag.
Tschüss. Sebastian Moritz hat jetzt weiter das Wort.
Genau, wir haben noch einige Fragen zur Luftqualität. Volker Stingel hat uns geschrieben, in Berlin-Kreuzberg, da gibt es immer noch einige Wohnungen mit Kohleöfen und oft drückt sich der Rauch bzw. der Geruch in die Wohnung. Er will wissen, wie gesundheitsschädlich ist das?
Herr Liesegang?
Naja, es ist so, wenn ich da was rieche, dann ist da letztendlich auch was. Also ansonsten würde ich halt einfach nicht riechen. Allerdings muss man auch sagen, dass unsere Nase einfach sehr feinfühlig ist. Also ich kann teilweise auch Sachen riechen, die in sehr geringen Konzentrationen vorhanden sind. Wenn ich da jetzt so eine Situation habe, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, mit dem Vermieter drüber zu sprechen, ob man das irgendwie ändern kann. So genau kenne ich ja natürlich da auch jetzt nicht die Situation. Vielleicht kann man da irgendwas mit Dichtung machen, vielleicht auch ein Gespräch mit dem Nachbarn, vielleicht auch, dass da am Heizverhalten was verbessert werden kann. Wir haben ja schon gesagt, Betreiberverhalten, also hier, dass es da zu einer Verbesserung kommt. Genau, das wären jetzt so meine Empfehlungen. Vermieter ansprechen und mit den Nachbarn drüber sprechen, ob man hier das verbessern kann.
Ja, das Betreiberverhalten ist auch das Stichwort für die nächste Frage. Marita Runge hat uns eine E-Mail geschrieben und sie will wissen, darf Papier zum Anfeuern des Holzes im Ofen verwendet werden?
Also Papier ist kein zulässiger Brennstoff, also er ist einfach nicht Paragraph 3 der ersten Bundesemissionsschutzverordnung gelistet, von daher ist er nicht zulässig. Wir würden so naturbelassene Anzünder aus Holzwolle empfehlen, damit erreicht man auch eine sichere Zündung. Das Problem ist mit Papier erreicht man auch nicht immer eine sichere Zündung. Man kennt es vielleicht, dann baut man sich da aus Papier so eine Knüttel zusammen. Am Ende fällt der Haufen zusammen. Wir raten auf jeden Fall davon ab. Mhm.
Stefan Kretz möchte wissen, wie sind Kachelgrundöfen umwelttechnisch einzuordnen?
Möchte der Herr Mülleneisen erstmal was sagen? Weil Sie sind ja die Handwerker mit den Kachelöfen.
Ja. Also grundsätzlich gilt zu Kachelgrundöfen, Das gleiche wie für alle anderen Geräte auch. Wenn ich da ein Typenschild habe und dann die Werte draufstehen, die das Ganze erfüllen, dann habe ich auch da kein Problem, das zu betreiben. Grundöfen haben halt den Vorteil, dass sie einen keramischen Zug haben. Also da geht das Abgas durch diesen keramischen Zug durch. Das ist ein Speichermedium, was dafür sorgt, dass die Wärme lange gehalten wird. Und da setzt sich dann schon mal mehr Ruß ab. Das heißt aber nicht, dass die automatisch sauberer verbrennen und besser sind.
Stefan Sokinger hat uns eine E-Mail geschrieben und er schreibt, ich würde gerne wissen, ob Kaminöfen, deren Betriebserlaubnis erlischt, rückgebaut werden müssen und ob der Kamin verschlossen werden muss oder ob ein solcher Ofen auch ungenutzt als raumgestaltendes Möbel, schreibt er, stehen bleiben kann.
Ja, Giemeler?
Ganz wichtiger Punkt, der kann stehen bleiben. Der wird als sogenannte unbenutzte Feuerstätte eingestuft von dem Schornsteinfegerin oder von dem Schornsteinfeger und kann dann zum späteren Zeitpunkt ausgetauscht werden. Hintergrund ist dabei, ich würde auch keinem empfehlen, den zurückzubauen. Der wird zwar dann einmal im Jahr auch geprüft, auch wenn er nicht genutzt werden darf, muss, aber ich kann dann später meinen Ofen austauschen und muss dann nicht die ganz scharfen Ableitbedingungen einhalten, die seit 1.1.22 gelten, sondern dann brauche ich nur die Ableitbedingungen einzuhalten, die vom März bis 22 gegolten haben.
Und das heißt, was passiert dann in dem Moment, in dem so ein Ofen stillgelegt wird? Also was?
Da wird einmal im Jahr tatsächlich nur geprüft, ist der Schornstein im technisch einwandfreien Zustand und wäre der Schornstein betriebsbereit. Er darf die Feuerstätte aber nicht benutzen.
Herr Besch hat uns eine E-Mail geschrieben und er fragt, wie hoch ist denn eigentlich das Risiko, dass die Grenzwerte noch weiter verschärft werden und ich in einigen Jahren wieder einen neuen Ofen kaufen muss? Kann das jemand einschätzen?
Ja, vielleicht würde ich ganz kurz was dazu sagen. Also es ist so, ich habe es ja schon am Anfang mal angesprochen, wenn man jetzt einen Ofen hat, der die zweite Stufe der ersten Bundesemissionsschutzverordnung einhält, also nach 2015 errichtet wurde, dann ist man da relativ auf der sicheren Seite. Also da wird einem jetzt auf absehbare Zeit nichts passieren. Auf europäischer Ebene ist es so, dass die Grenzwerte für Öfen jetzt neu diskutiert werden. Hierzu wird es einen ersten Entwurf dann Anfang nächsten Jahres geben. Aber das richtet sich dann nur an neue Geräte. Also wenn ich dann irgendwann in 2 Jahren ein neues Gerät kaufe, dann ist das quasi besser, ja, hat dann niedrigere Emissionsgrenzwerte. Aber das ist jetzt für mein bestehendes Gerät erstmal egal.
Und es dauert ja auch immer, wenn auf europäischer Ebene was Sie diskutiert also, wird, bis es durchs Parlament ist. Die Mitgliedstaaten sind diejenigen, die mitreden. Manchmal indirekt sogar der Bundesrat auch. Also das kann dauern, ne?
Genau, also wer jetzt eine Kaufabsicht hat, sollte jetzt nicht darauf warten, dass da irgendwas auf europäischer Ebene beschlossen wird. Dann sollte man jetzt seiner Kaufabsicht nachgehen.
Christian Keck aus Braunschweig hat uns eine E-Mail geschrieben und er möchte wissen, können moderne Kamine und Feststofföfen ohne elektrische Stromversorgung betrieben werden? Ich würde mir gerne eine solche Feuerstätte in meinem Haus einbauen lassen, um mein Haus auch bei einem Ausfall meiner Zentralheizung oder des öffentlichen Stromnetzes zumindest teilweise beheizen zu können.
Ja, also das ist gar kein Problem. Die meisten Geräte haben keine Stromversorgung, sondern werden halt handbestickt und auch gesteuert. Das ist zum Ukraine-Krieg ganz häufig die Frage gewesen bei uns in der Beratung, ob der Ofen auch ohne Strom funktioniert. Und ja, funktioniert der einwandfrei.
Kurze Nachfrage, aber mein elektrischer Staubabscheider, wenn ich den jetzt im Schornstein habe, funktioniert also auch ohne Strom mein Schornstein weiter oder bin ich dann gekniffen?
Nein, der braucht natürlich Strom.
Ja.
Aber
die Frage ist ja, kann ich den Ofen betreiben? Kann ich den betreiben, auch wenn da oben im Schornstein dieses Ding sitzt?
Ja, ich kann ihn auch betreiben. Es wird nur nicht dann der Feinstaub abgeschieden.
Was sagt der Schornstein?
Den Abscheider
ist so, wie der Mülleisen sagt, wenn der Strom weg ist, dann habe ich keinen Staubabscheidungsgrad und dann würde dann der Ofen in der Zeit, bis wieder Strom da ist, tatsächlich die Umwelt dann wieder belasten, wie vor Einbau des Staubabscheiders. Was aber gerade da auch jetzt im Moment, werden mir die Kollegen von der Kachelofenbauzunft und von den Kaminöfen bestimmt auch bestätigen, wir haben im Moment da auch sehr gute Lösungen, die wir den Kunden anbieten können in der Beratung, sogenannte Hybridöfen. Also Öfen, die mit Pellet und mit Scheitholz laufen. So habe ich dann auf der einen Seite den Stromanschluss für den Pelletbetrieb, habe eine sehr effiziente, kontrollierte...
Ah, Pelletofen braucht Strom, ja, genau.
Ne? So, und habe dann aber auf der anderen Seite, kann ich den aber ohne Strom auch mit Scheitholz weiter betreiben. Und wenn jetzt da ein Kunde sagt, er will da wirklich sicher sein, dann würde ich auch nichts nachrüsten. Dann würde ich mich für einen Ofen entscheiden, jetzt der auch dann den neuen Vorschriften entspricht, der einfach auch keine Hilfsmittel braucht.
Herr Schnabel vom HKI, welche, geben Sie mal ein Preisschild. Wie viel muss ich denn dann ausgeben?
Ja, da liegen sie schon in der Höhenkategorie, da liegen sie schon in den Tausenderbereichen. Ne? Das sind Hybridgeräte.
Was heißt die Tausender? Tausender sind flexibel.
Ja, da reden wir jetzt von 2.000 bis 3.000, haben sie da schon auf dem Zettel stehen.
Also ich würde sagen, bei einem Hybridgerät haben wir sogar ein bisschen mehr noch.
Ja, 5 ja, würde
teilweise
ich auch
sogar noch mehr. Das ist, in Italien sind die sehr gefragt, zurzeit auch. Im Zuge der Versorgungssicherheit sind das sicherlich gute Alternativen. Es gibt aber auch durchaus Pelletgeräte, die können Sie auch noch per Hand dann betreiben, wenn mal der Strom ausfällt. Dann müssen Sie halt manuell eingreifen.
Ja, und wenn ich schon einen Kaminofen habe und ich rüste auf ein Hybridgerät um, kann ich denn den Rest der Installation, meinen Schornstein, meine Rohre, kann ich die dann weiter nutzen oder ist das dann aufwendig? Weil ich ganz viel ändern muss.
Nee, Sie müssen ja das Gerät, das alte Gerät wird quasi abgeklemmt und das neue Gerät wird angeklemmt. Da ist der Ofenbauer mit im Spiel, das Handwerk mit im Spiel und der Schornsteinfeger, die dann dementsprechend schauen, was da möglich ist. Aber grundsätzlich wird das Gerät getauscht. Okay. Aber natürlich muss es auch dann wieder zu der Abgasanlage passen und so weiter. Da ist dann der Schornsteinfeger und wie gesagt der Ofenbauer mit an Bord.
Ja, wir waren ja gerade schon beim Heizmaterial und das ist auch das Stichwort für unsere nächste Frage. Unser Hörer schreibt, gutes Heizmaterial, gutes Holz wurde bereits positiv erwähnt. Leider gibt es aber noch überall sogar im Supermarkt Braunkohle zu kaufen. Wie sind hier die Verbrennungswerte einzuordnen?
Da muss der Schornsteinfeger ran.
Grundsätzlich steht auf dem Typenschild an der Feuerstätte, welche Brennstoffe überhaupt da benutzt werden dürfen. Jetzt kann man persönlich zu Braunkohle-Briketts stehen, wie man möchte. Er ist ein zugelassener Brennstoff. Ich persönlich würde es bevorzugen, wenn sie nicht verheizt werden würden, weil es ist schon eine erhöhte Staubbelastung und auch Kohlenmonoxidbelastung in der Umwelt. Aber solange, da muss man einfach sagen, diese Brennstoffe erlaubt sind, laut Typenschild. Leider Gottes erleben wir es nur immer wieder, dass die Kunden ihre Typenschild nicht richtig durchlesen. Und wenn hinten auf dem Typenschild nicht draufsteht, dass Braunkohle-Briketts beheizt werden dürfen, dann darf man sie auch nicht verheizen in der Feuerstätte.
Ganz kurz nochmal wegen Typenschild. Also wenn man auf so ein Typenschild geht, dann ist teilweise bei Kohlenmonoxid sind da Prozentwerte angegeben, die helfen mir als Laien jetzt erstmal gar nichts. Oder auch die Feinstaubwerte können auch recht verschlüsselt aufgegeben sein. Wenn ich wissen will, was mein Ofen, welche Kategorie mein Ofen ist und ich weiß jetzt auch nicht, wann er eingebaut worden ist, nochmal ganz kurz, es gibt die HKI-Liste, richtig?
Ja, Schnabel. Es gibt diese HKI-Datenbank, genau, wo ca. 7.000 Geräte gelistet sind. Da kann dann der Betreiber sein Gerät dann eingeben und dementsprechend suchen. Und wenn das Gerät vorhanden ist, gibt es dann gewisse Kriterien, wo dann man ablesen kann, ob das Gerät halt dementsprechend noch ausgetauscht werden muss, nachgerüstet werden muss oder weiterbetrieben werden muss. Fehlt die Information und Sie haben ein negatives Ergebnis, dann muss man schauen, dass der Schornsteinfeger dementsprechend dann eventuell eine Messung vornimmt. Aber grundsätzlich sind nicht alle Geräte drin, weil das ist eine freiwillige Datenbank. Nicht alle Hersteller haben alle Geräte dann dementsprechend dort gelistet.
Und wenn ich so einen Ofen habe, dann kommt ja sowieso einmal im Jahr der Schornsteinfeger zur Feuerstättenschau, richtig?
Jein, er kommt dann mindestens einmal im Jahr zum Kehren des Schornsteins. Ja, okay. Die Feuerstättenschau erfolgt alle 3 bis 4 Jahre.
Okay. Aber er wirft dann auch einen Blick beim Kehren auf den Ofen oder
eigentlich nicht? Das wird tatsächlich nur bei der Feuerstättenschau gemacht, sei denn der Kunde wünscht es dann.
Ja, und noch ein wichtiges Detail, es gibt ja auch Schornsteinfeger, die selber Öfen verkaufen und installieren. Sind das dann auch diejenigen, die dann kontrollieren?
Nein, wenn der jetzt ein Schornsteinfeger für ein Gebiet zuständig ist und er dann auch noch Feuerstätten vertreibt, dann darf zum Beispiel die Abnahme nur von einem Schornsteinfeger gemacht werden, der auch bevollmächtigt ist, sein Stellvertreter, der mit dieser ganzen Situation nichts zu tun hat, um die Neutralität auch zu bewahren.
Die Abnahme und nachher später die spätere Feuerstättenschau oder auch das Kehren?
Die kann dann wieder von dem Bevollmächtigten durchgeführt werden. Aber die erste Inbetriebnahme, die Abnahme muss praktisch von einem anderen Schornsteinfeger oder von einem anderen Schornsteinfeger gemacht werden.
Genau, wir machen es jetzt so, wie es in der Praxis läuft. Der Schornsteinfegervertreter hat das letzte Wort, was die Öfen angeht. Und ich bedanke mich bei Paul-Werner Giebeler in diesem Sinne. Und ich bedanke mich aber auch bei Robert Mülleneisen vom Gesamtverband Ofenbau, bei Christian Liesegang vom Umweltbundesamt und Thomas Schnabel vom Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik HKI. Nächste Woche ist Weihnachten. Der Marktplatz am 2. Januar, da geht es um Babys erstes Lebensjahr mit Kerstin Ruskowski. Und in Umwelt und Verbraucher 11.35 Uhr wird gerade diskutiert, ein Tempolimit mal wieder als Möglichkeit, die Klimaziele im Verkehr, die ja oft gerissen werden, auf viel einfacherem Wege leichter zu erreichen. Mein Name ist Jule Reimer. Ich danke allen, die mitgemacht haben bei dieser Sendung hier im Studio vor der Scheibe. Auch an alle Hörer und an Sebastian Moritz. Vielen, vielen Dank. Schöne Feiertage und so fort. Und im neuen Jahr hören wir uns wieder beim Marktplatz.